Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Und Kultur heute, das heißt heute auch Oper in Kiew. In der Nationaloper wurde heute nach Wochen wieder gespielt. Kein Kriegsdrama, eine Komödie. Gioachino Rossinis Barbier von Sevilla. Eine Behauptung von Normalität in Zeiten tiefster Krise und natürlich auch ein bewusst gesetzter Akt im Krieg mit Russland. Wir berichten gleich. Außerdem über Büchners Woyzeck in Bremen, Tanz über Tanz in Köln und Malerei über Herrschaft in Dresden. Beginnen wollen wir aber in Cannes, wo rund um das Filmfestival der Krieg in der Ukraine auch sehr präsent ist. Von der Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj zur Eröffnung bis zu Antikriegsprotesten auf dem roten Teppich. Drumherum, wie üblich, all das, was den Glamour ausmacht des glamourösesten Filmfestivals von allen. Wir haben darüber berichtet bei Kultur heute. Rüdiger Suchsland hat nun die ersten Filme im Wettbewerb um die Goldene Palme gesehen. Herr Suchsland, sowas wie Normalität kann es ja eigentlich nicht geben derzeit. Auch der Wettbewerb ist ein Politikum, denn der einzige russische Film stammt von Regisseur Kirill Serebrennikov. Die russische Delegation hingegen wurde ausgeladen. Wahn und Tragik sind die Themen von Tschaikowskis Frau, so heißt der Film von Serebrennikov. Welche Themen gibt es noch im Wettbewerb?
Ja, Wahn passt schon ganz gut. Ich würde sagen, dass es so verschiedene Formen des Irrsinns oder freundlicher auch der Verrücktheit gibt. Das ist zumindest die Erfahrung für den Zuschauer, dass die Welt so ein bisschen von den Füßen auf den Kopf gestellt wird. So kann man das sagen. Sie haben den Film aus Russland erwähnt. Der Regisseur lebt ja im Exil. Das ist wichtig zu wissen. Es ist bestimmt kein staatsnaher Film. Auch die anderen Filme hier sind in der Regel sehr unabhängig. Ich fand ganz besonders gut einen Film, der so ganz ein bisschen was mit Russland zu tun hat. Der stammt von einem Amerikaner, James Gray, ein unabhängiger amerikanischer Filmemacher, Autorenfilmer. Sein Film heißt Armageddon Time und der führt uns zurück in das Jahr 1980. Der Titel bezieht sich auf den Wahlkampf von Reagan, der im Wahlkampf Ronald Reagan öfters von Armageddon gesprochen hat. Aber eigentlich wird hier die Geschichte einer jüdischen Familie erzählt, aus Sicht des 12-jährigen Jungen. Die Shoah ist präsent. Tatsächlich sind Pogrome, antijüdische Pogrome in der Ukraine präsent und einige andere Dinge in den Erinnerungen. Es ist vor allem ein großer Schauspielerfilm und es ist der Film des Erwachsenwerdens. Im Grunde beginnt der kleine Junge zu verstehen, dass die Erwachsenen auch nicht alles wissen und im Prinzip große Kinder sind, die ziemlich viel Quatsch machen.
Großer Schauspielerfilm mit berühmter, prominenter Besetzung, das funktioniert offenbar gut.
Ja, das funktioniert gut. Anthony Hopkins spielt hier den Großvater. Das ist ein ganz toller Auftritt. Man kennt Hopkins aus ganz vielen Filmen und er fügt seinen vielen Auftritten hier wirklich eine neue Facette hinzu. Anne Hathaway spielt mit. Es ist insgesamt auch ein nicht sehr klischeehaftes Porträt einer amerikanisch-jüdischen Familie. Man kennt ja solche Porträts von anderen Filmemachern. Und James Gray macht immer Filme, die in Brooklyn spielen, in diesem speziellen Milieu der aus Osteuropa stammenden jüdischen Einwanderer. Und da passt auch dieser Film sehr gut rein. Er ist meines Wissens auch autobiografisch gefärbt.
Frères et Sœurs heißt der Film von Arnaud Desplechin, der im Wettbewerb spielt. Da geht es um Geschwister, um Frères et Sœurs, eben um Bruder und Schwester, die aber tatsächlich erstmal nicht zueinander finden.
Ja, die mal zu sehr eng miteinander waren und die sich als erwachsene Menschen nicht nur voneinander entfremden, sondern die wirklich ein Hassverhältnis zueinander haben. Er ist ein erfolgreicher Schriftsteller, sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin. Marion Cotillard spielt diese Rolle. Man muss bei Desplechin, der auch so ein französischer, sehr spezieller Autorenfilmer ist und ein Stammgast im Wettbewerb von Cannes, wissen, dass der immer so ein ganz eigenes filmisches Universum aufbaut und jeder neue Film schreibt sich in dieses Universum ein. Das heißt, die Figuren heißen über die Filme hinweg eigentlich immer ähnlich. Er hat einzelne Charaktere, die er von den gleichen Schauspielern spielen lässt in einer ganzen Reihe von Filmen. Und so ist das auch hier. Das ist, wenn man so möchte, eine Variante seines Films 15 Jahre ist der alt, en Conte de Noël, eine Weihnachtsgeschichte. Und tatsächlich wird hier eine Großfamilie gezeigt. Es ist ein richtiger Ensemblefilm und der Wahnsinn liegt eben in dieser Geschwisterbeziehung drin. Aber man lernt etwas zu verstehen. Das ist ein Film, der uns unsere Gefühle nahebringt. Man kann sich da mit irgendeiner Figur in jedem Fall identifizieren. Und außerdem ist es ein Film über das Geschichtenerzählen, weil Desplechin sich auch am Hollywood-Kino, allerdings am klassischen, an den romantischen Komödien orientiert, auf eine Weise, die schon lustig ist, aber gar nicht amerikanisch.
Der Wahnsinn also, so haben Sie uns jetzt geschildert, in mehreren Filmen präsent. Jetzt bin ich gespannt, in welcher Form er bei Jerzy Skolimowski eine Rolle spielen kann, einem polnischen Regisseur, der mit einem Film antritt, wo es im Wesentlichen um einen Esel geht. Der hat ja mit dem Wahnsinn nichts zu tun.
Naja, wenn Sie als Zuschauer im Zuschauerraum sitzen und 2 Stunden lang sich im Grunde in einen Esel hineinversetzen müssen, dann hat das schon irgendwas Irrwitziges, was Verrücktes, nennen wir es mal so. Es ist ja so, dass dies kein Dokumentarfilm ist, kein Tierfilm, wie wir das kennen, sondern es ist ein Spielfilm mit einem Tier als Hauptfigur und Hauptdarsteller. Genau gesagt haben 8 Esel diesen Esel gespielt, der am Anfang in einem Zirkus ist und da aus bestimmten Gründen rauskommt. Der Zirkus wird aufgelöst und der dann sehr verschiedene Wege geht. Am Schluss des Films ist er in Italien und trifft tatsächlich Isabelle Huppert. Aber man muss wissen, dass Jerzy Skolimowski ein Hippie ist, der wilde, ungewöhnliche Filme macht und das ist ein bildkräftiger, musikalisch starker Film. Es ist bewundernswertes Kino in seiner Form und ich möchte wetten, dass der einen Preis bekommt.
Rüdiger Suchsland aus Cannes über den Wettbewerb der Filmfestspiele dort, die wir natürlich weiter im Auge behalten hier bei Kultur heute. Die Bilder und was sie uns sagen über die Abbildung hinaus, das ist auch das Thema einer Ausstellung in Dresden. Eine Stadt, die vom eigenen Bild ja lebt, selbst wenn das eines ist, das in wesentlichen Teilen nach der Wiedervereinigung gemalt wurde. Und zwar mit Beton statt Werkstein und mit Nostalgie statt Geschichte. Mitgemalt. Auch am aktuellen Bild der Stadt hat Bernardo Bellotto, der sich Canaletto nannte, seine Stadtansichten von Dresden, wo er seit 1748 lebte und arbeitete, waren nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs Quelle für die Stadtreparatur, übrigens nicht nur in Dresden, auch in Warschau. Und sie sind, die Bilder, wegen ihres nahezu fotorealistischen Abbildens der Welt bis in heute anschlussfähig und faszinieren viele Menschen. Dieser Faszination geht jetzt eine große Ausstellung der Gemäldegalerie Alter Meister in Dresden nach, anlässlich des 300. Geburtstags Bellottos. Dort bewahrt man nämlich den weltweit größten Bestand an Gemälden und Zeichnungen auf. Carsten Probst über den Zauber des Realen, so heißt die Ausstellung.
Der sogenannte Canaletto-Blick ist die fast schon ikonenhafte Ansicht Dresdens vom rechten Elbufer unterhalb der Augustusbrücke aus. Sie wirkt auf den ersten Blick so gegenwärtig, dass sie fast selbstverständlich erscheint. Noch heute ließe sich Bellottos damaliger Standpunkt vor Ort genau bestimmen. Leicht erkennt man die Brücke, die Brühlschen Terrassen, davor und dahinter die Türme der Frauenkirche, der Hofkirche, des Residenzschlosses und der Kreuzkirche am Striezelmarkt. Tatsächlich ist die Ansicht mehr als 270 Jahre alt. Mit anderen Worten, nichts daran ist selbstverständlich, nicht nur wegen der Zerstörungen Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Auch Bellotto selbst musste bereits einige taktische Eingriffe vornehmen, um eben den optimalen Blick auf den Stadtraum zu erzeugen.
Und er macht das so überzeugend, so stimmig, dass eben wirklich der Eindruck großer Wirklichkeitstreue entsteht. Und das für das Detail gilt das auch. Und deswegen hat man ja für die Rekonstruktion der Altstadt in Warschau oder hier zumindest bezogen auf die Farbgebung der Gebäude in Dresden sich auf Bellotto bezogen.
So erläutert es Stefan Koja, der Direktor der Gemäldegalerie Alter Meister in Dresden. Für den berühmten Canaletto-Blick auf die Dresdner Altstadt hat Bellotto die Frauenkirche optisch verkleinert, um die Hofkirche dagegen nicht zu klein erscheinen zu lassen. In vielen seiner Veduten kombiniert Bellotto mehrere Perspektiven miteinander und zeigt auch weit entferntes Scharf, um den gesamten Bildraum gleichmäßig zu präsentieren. Scharfe Schattenwürfe und Kontraste suggerieren dagegen zugleich tiefe Raumfluchten, sodass sich der Eindruck eines plastischen, ja bühnenhaften Aufbaus der Gebäude ergibt.
Alles in allem aber geht es um die gute Herrschaft, um die Darstellung eines Gemeinwesens, wo der Regent das Allgemeinwohl im Sinn hat, also im Sinn der Aufklärung. Und die Stadtporträts sind im Grunde wie Kunstwerke im Sinn des Herrschers geschaffen. Also die Stadtveränderungen, die Verbesserungen stehen für die glückliche Herrschaft.
Der Zauber des Realen, wie die Ausstellung zu Bellottos 300. Geburtstag pointiert benannt ist, entsteht durch Bellottos bestrickende Auffassung von der Realität als Bild. Um sie beide einander möglichst weitgehend anzunähern, unternimmt er so manches. Anders als sein Onkel und Lehrer in Venedig, Giovanni Antonio Canal, genannt Canaletto, bevölkert Bellotto seine Stadtansichten mit Alltagsszenen und Personen, die sich oft historisch identifizieren lassen. Um seine Ansichten möglichst detailgetreu und reproduzierbar zu machen, nutzte eine Kamera Obscura und versieht die daraus entnommenen Vorzeichnungen mit einem Linienraster, durch die sich die Motive auch beliebig vergrößern oder verkleinern lassen. In der Dresdner Gemäldegalerie sind viele auf Sichthöhe gehängt und sie wirken so, als stünde man vor der Stadt selbst und nicht vor einem Bild.
Was auffällt, dass der König immer anwesend ist, und sei es nur in einer Kutsche, sei es in einer Burg, sei es in einem Schloss. Damit wird also klar, woher der Auftrag kam und was auch die Intention ist.
Ergänzt Stefan Koja und deutet damit auf einen zentralen Punkt, was die Realität in Bellottos Bildern auch ist. Denn der detailgetreue Anblick der Stadt oder einer Burg repräsentiert, ja verkörpert, den König. Sie sind Abbilder, Repräsentationen der Herrschaft, das heißt, Bellottos gemalte Stadtansichten sind eigentlich Herrschaftsporträts. Aber in der Zeit der Aufklärung wäre es nun kaum mehr angemessen, diesen König im Bild zu vergöttern. Die Repräsentation muss genau, ja wissenschaftlich exakt sein. Die Realität königlicher Macht kreuzt sich im Bild mit dem neuen Idealismus der Wissenschaft. Bellottos Stadtansichten sind eine Herausforderung für den genauen Blick. Und die Dresdner Gemäldegalerie präsentiert sie ohne falsche Sentimentalität, aber in angemessener, fast schon überwältigender Größe.
Bernardo Bellotto, der Zauber des Realen, der, wir haben es gehört, durchaus auch Symbolgehalt hat. Zu sehen das Ganze im Dresdner Zwinger. Bellottos zeitgenössischer Kollege Carsten Nicolai malt nicht allein mit Farbe und mit Licht, sondern auch mit Tönen. Unter dem Künstlernamen Alva Noto macht Nicolai Musik und die ergänzt die visuellen Arbeiten kongenial, fließend und in ständiger Bewegung, sowie die Lichtarbeiten von Carsten Nicolai. Der Choreograf Richard Siegel hat sich Musik von Alva Noto genommen, um übers Tanzen nachzudenken, und zwar mit den Mitteln des Tanzes, sozusagen künstlerische Forschung. Richard Siegel ist mit seinem Ballet of Difference in Köln ansässig und vertritt sozusagen die nicht vorhandene städtische Kompanie dort. Mit den Codes und Praktiken des klassischen Tanzes hat er sich immer wieder auseinandergesetzt. Diesmal fragt er, wie sehr die Form des Balletts unsere kulturelle Identität prägt. Xerox Volume 2 heißt das Stück, so wie die Musik von Alva Noto. Nicole Strecker war gestern Abend bei der Premiere.
Keine andere Sparte setzt sich wohl so sehr mit sich selbst, seiner eigenen Form und Vergangenheit auseinander wie der Tanz. Und man fragt sich schon manchmal, ist das jetzt wirklich ehrbare Selbstkritik oder doch eher Narzissmus? Beides lautet wohl die Antwort von Choreograf Richard Siegel in seinem neuen Stück, das eben auch aus Ballett Metaballett macht. Kaum geht es los, scheint die Temperatur im Saal gleich um ein paar Grad zu sinken. Ein kalter Sturmwind bläst auf der Bühne und bringt einen taubenblauen Vorhang zum Tanzen. Der glänzende Stoff begrenzt als halbrund die Bühnenrückseite und verfolgt seine ganz eigene Choreografie. Er flattert, bäumt sich gewaltig hoch, züngelt und lodert oder fließt wie Wasser über den Bühnenboden. Nur Peter Pabst, der Bühnenbildner von Pina Bausch, hat solche Stoffverwehungen schon mal ähnlich famos hingekriegt, wie jetzt Richard Siegel mit seinem selbst entworfenen Setting. Der Vorhang droht also der Kompanie, die Show zu stehlen, sie zu verschlucken, noch ehe sie durch ist mit ihren Ballettanalysen. Eine Stop-and-Go-Choreografie. Die Tänzerinnen und Tänzer skizzieren schnelle Bewegungsfolgen, dann frieren sie in einer Pose ein, als wollten sie das starre Korsett der Klassik demonstrieren. Manchmal mit gebeugten Knien als Vorbereitung für einen Sprung, oft aber einfach nur mit nach vorn gestrecktem Bein und spitz aufgesetztem Fuß. Also dem Tendu, einer Fundamentalpose des Balletts. Schon in seiner Vorform, dem höfischen Tanz, gibt es sie. Schon König Ludwig XIV. Zeigt auf Abbildungen so sein bestrumpfostes Bein. Und vielleicht ist ja aus ihr das ganze komplizierte Vokabular entstanden. Etwa die unnatürliche Ausdrehung der Hüfte, die die Eleven beim Training foltert. In einer sehr ironischen, langen Sequenz verschieben die Tänzerinnen und Tänzer immer nur ein kleines bisschen das Becken rauf und runter. Eine Minimalveränderung. Aber im Ballett ist die Rebellion gegen die Codes eben eine Frage von Zentimetern. Das klingt jetzt nach Detailgefummele, tatsächlich aber entfaltet der Abend eine kalte, monumentale Dramatik. Die gewaltigen Soundscapes aus dem zweiten Teil der Xerox-Kompositionen von Alvar Noto dröhnen und zischeln mit apokalyptischer Wucht. Meisterhaft seine endlos dauernden Abblenden, das verschleppte Verlöschen von Tönen oder im Gegenzug ihr verzögertes Heraufdämmern. Und auch das fantastische Ballet of Difference zeigt mit diesem Stück große Lust an der Hypertrophie. Immer noch ein bisschen mehr Muskelkraft in die Körper packen, noch ein bisschen mehr an Spannung und extremer Form. Ein Duo ächzt beim Pas de Deux, dass man sich fragt, ist das noch Ballett oder schon Kung-Fu? Tänzerinnen und Tänzer verschwinden im Rückwärtsgang von der Bühne wie in einem falsch herumlaufenden Film. Manche ihrer Posen erinnern an die Ikonen aus der Tanz- und Kunstgeschichte, die Gendervorstellungen prägten, an biblische Evas etwa oder Spartakus-Gladiatoren. Aber wie schon in früheren Stücken bricht Richard Siegel die stereotypen Rollenverteilungen des Balletts auf, lässt testosteronstrotzende Ballerinos nicht Nymphen, sondern männliche Kollegen durch die Luft lupfen. So selbstverständlich, so bereichernd kann identitätspolitischer Liberalismus sein. Wer was tanzt im Ballett, wie rassistisch, wie sexistisch die Sparte ist, diese Fragen haben in den letzten Jahren so manches Stück im Tanz befeuert. Richard Siegel will jetzt auch noch wissen, ob auch die Form des Balletts, seine ästhetischen Codes, von den Wertvorstellungen seiner Entstehungszeit, der kolonialistisch-patriarchalen Gesellschaft geprägt sein könnten. Toxisch-reaktionäre Pirouetten, gibt es das? Wie auch immer sich Richard Siegel diese Frage beantwortet, er darf ruhig weiter die Ideale der akademischen Danse d'École fleddern. Denn das Beste dabei ist, es sieht immer noch grandios gut aus.
Theorieballett in Köln, das gut aussieht, von Richard Siegels Ballet of Difference. In Bremen hatte gestern eine Inszenierung von Georg Büchners Klassiker Wojciech Premiere. Wobei, der Untertitel stellt bereits die Frage, wie viel Büchner da wohl zu erwarten ist. Ein Singspiel heißt es dort für die, die nicht an die Macht wollen. Geschrieben haben das die Regisseurin Monika Gintersdorfer und der Raumkünstler Knut Klaassen, die für diese Inszenierung verantwortlich sind. Vor kurzem ausgezeichnet beide mit dem Preis des Internationalen Theaterinstituts. Gintersdorfer und Klaassen gelten speziell in der gemeinsamen Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern aus Westafrika als stilbildend, weil sie Darsteller in ihren Inszenierungen zum Thema machen. Am Bremer Theater haben sie eine Art künstlerischer Basis und dort hatte jetzt nach langer pandemiebedingter Wartezeit eben Wojciech Premiere nach Büchners Klassiker. Michael Lages hat das gesehen.
Gleich ist Schluss und das Ensemble beginnt darüber zu diskutieren, wie und warum das alles begann. Ob denn Büchners Wojciech nach 185 Jahren überhaupt noch aufgeführt werden solle, wird gefragt. Wo doch jedes Mal von Neuem der Mord an einer Frau im Mittelpunkt stehe. Das Ensemble benutzt dafür den nicht ganz unumstrittenen Begriff Femizid und ob das Stück nicht eigentlich Marie heißen müsse, nach dem Opfer.
Wir haben viel diskutiert, wenn wir ein Stück wie Wojciech auf die Bühne bringen, wo es um Gewalt geht, um Mord, aus Eifersucht, was für Geschlechterstereotypen werden da reproduziert, Gewalt gegen Frauen, was wird da reproduziert, was zeigt man, wenn man das zeigt?
Aber, so die Gegenpositionen, gehe es denn nicht immer noch um beides, um beide Formen von Opfertum, um die tote Frau und um den von der Gesellschaft so schändlich und eben auch mit Gewalt zugerichteten, zum Täter konditionierten Mann Wojciech. Uns, das von ziemlich viel Diskurs nach zwei, gefühlten drei Stunden vielleicht auch schon etwas erschöpfte Publikum, ob wir was mit dem sonderbaren Untertitel anfangen könnten. Klare Antwort, klares Nein. Vielleicht passt ja Singspiel noch, denn vom elektronischen Maschinenpark aus donnert viel Sound durchs Theater und es wird dazu rappig, rockig gesungen, aber Fragen nach Macht und Machtverweigerung stehen an diesem ziemlich zähen Abend nicht zur Diskussion.
Das ist das dramatische Dreieck. Ihr, wir, Büchner!
Pfiffig und effektvoll allerdings ist die Idee vom Beginn, weil es so viele verschiedene Fassungen von Büchners Wojciech gebe und das Original Fragment geblieben sei, solle die Aufführung doch bitte schön nach dem Zufallsprinzip beginnen. Das Glücksrad wird gedreht, ein auf die Bühne gelegter Dreiflügler wie zur Windenergiegewinnung, der durch Menschenkraft auf Touren gebracht wird. Auf wen danach einer der Flügel zeigt, der oder die fängt an, die Aufführung markiert für ein paar Minuten und später noch einmal Unvorhersehbarkeit. Dann kommt auch noch Alban Bergs Wozzeck-Oper ins Singspiel. Das Konzept von Gintersdorfer und Klaassen will sehr viel. Zunächst ist Wozzeck, der Mann, eine Frau. Später aber, wenn Gintersdorfers Partnerinnen und Partner aus Côte d'Ivoire in den Mittelpunkt rücken, mutiert Wozzeck wieder zurück zum Mann. Die Aufführung zitiert wichtige Teile von Büchners Personal. Wozzeck und Marie, den Tambourmajor als Frau, Doktor und Hauptmann immer als Männer, andere, Wozzecks Freund Andres etwa und vor allem die Großmutter im Finale, lässt sie weg. Stattdessen erzählen Ensemblemitglieder von eigenen, sehr persönlichen Erfahrungen mit Ausgrenzung in der Familie oder im gesellschaftlichen Alltag. Einen kleinen Zitterkurs gibt's auch. Vom Zittern des Täters Wozzeck sollte ja auf dessen Unzurechnungsfähigkeit geschlossen werden in Gutachten und Prozess des originalen Mordfalles. Informiert wird statistisch, journalistisch auch über die aktuelle Zahl von Morden an Frauen und die Bremer Präventionsangebote gegen Gewalt innerhalb und außerhalb von Beziehungen. Um Büchners berühmte Szene mit dem rechnenden Pferd zu sehen, wandert das Publikum hinaus auf den Theaterhof. Einige Szenen sind auch auf die Seitenbühne verbannt, aber die Musikmaschine rollt dann immer mit. Das Stück allerdings geht zwischendrin komplett verloren. Das Stück als dramaturgisch-szenische Behauptung jedenfalls von Büchner und über Büchner hinaus ist an diesem ziemlich zerhäckselten Theaterabend nicht zu sehen. Was aber eher schade ist und auch ein bisschen ärgerlich, denn jeder taugliche Umgang mit diesem Stoff führt doch eigentlich automatisch hin zu all den Themen, die auch Gintersdorfers Truppe jetzt auffächert. Ein bisschen angestrengt und anstrengend. Gar nicht zu denken an geniale Interpretationen und transkulturelle Überhöhungen, wie etwa Wozzeck on the Highfield, die frühe atemberaubende Arbeit vom südafrikanischen Theaterzauberer William Kentridge. Vielleicht ist ja Wozzeck selber, Büchners Fragment, letztlich stärker als jeder Diskurs.
Büchners Wozzeck jedenfalls kaum wiederzuerkennen in Bremen. In Kiew, ich habe es zu Beginn der Sendung gesagt, hat heute die Oper ihren Betrieb wieder aufgenommen. Rossinis Barbier von Sevilla stand auf dem Spielplan, auf dem seit Wochen nichts stand. Und auch heute begann man bereits am Nachmittag, damit im Falle eines Luftalarms ausreichend Zeit bleibt bis zur Sperrstunde, um die Oper zu Ende zu spielen. Für uns war Florian Kellermann in der Nationaloper, ein Gebäude der Jahrhundertwende, entsprechend festlich inszenierte Räume. Herr Kellermann, was war das für ein Theaternachmittag?
Ja, es war ein spannender Theaternachmittag, weil man, wie Sie schon sagten, eben nie genau wusste, gibt es einen Alarm oder nicht. Wenn er gekommen wäre, dann hätten die Zuschauer alle ja in den Keller gehen müssen, da wo die Garderobe ist. Gott sei Dank ist es nicht so gekommen. Gott sei Dank konnten die Kiewer und die aus dem Umland gekommen sind, dieses Stück dann letztendlich zu Ende schauen. Diese lange Pause hat es ja auch gegeben. Erstmal, weil die russische Armee noch bis Anfang April ja in der Nähe stand von Kiew. Die Stadt hätte also mit einer gewöhnlichen Artillerie auch beschießen können. Und hat es auch getan. Und außerdem, weil viele Künstlerinnen und Künstler geflohen waren. Aber inzwischen sind, wie es heißt, 70% der Mitarbeiter der Nationaloper wieder in Kiew. Deshalb konnte man das heute machen. Und es war tatsächlich dann eben auch ein erhebender Moment, als es begann. Und die ganze Aufführung über hat man das auch gespürt, dass das jetzt etwas Besonderes ist, dass ein Stück Normalität wieder in die ukrainische Hauptstadt zurückgekehrt ist.
Ja, ein gewaltiger Kraftakt, man kann sich das vorstellen. Jetzt nicht nur, was die Logistik angeht, sondern auch, was die Gedanken angeht, derjenigen, die da auf der Bühne spielen, im Graben musizieren oder auch inszenieren. Das Ganze, was wissen Sie über die Bedingungen, unter denen dort gearbeitet wurde in den letzten Wochen?
Ja, die Künstler konnten, wenn sie üben wollten, das eben nur im Ausland tun. Die Hauptrolle Olga Fomichowa war in Deutschland unterwegs, die hier die Hauptrolle übernommen hatte und hat sich dort eben auch fit gehalten mit Auftritten unter anderem in Meiningen. Und sie hat auch eine Ansprache gehalten, eine kurze vorher, allerdings nicht zu dem Publikum, sondern vor Journalisten und Interessierten, einem kleineren Kreis und war sehr gerührt. Sie hat also da gesagt, dass das für sie fantastisch ist und sie sehr stolz darauf ist, dass sie bei dieser ersten Aufführung wieder dabei sein darf und sie war da den Tränen nahe.
Das Stück ist eine Komödie, musikalisch brillantes Unterhaltungstheater, wie Rossini nun mal ist. Man hat sich also in Kiew bewusst dafür entschieden, die Aktualität nicht zum Thema zu machen.
Ja, ich denke schon. Es ging eben darum, auch eben dieses Stück Normalität zu zeigen. Das ist das eine. Das andere, Rossini, die Anbindung eben an die westliche Kultur. Man will zeigen, dass man eben dazugehört zum Westen, zur europäischen Kultur. Der 21. Mai ist in den vergangenen Jahren in der Ukraine als Europatag gefeiert worden. Da gab es Straßenfeste. Die gab es heute nicht, weil eben ja, das kein normaler Mai ist für die Ukraine. Aber klar, das Signal ist, wir gehören dazu. Wir wollen auch nicht aufgeben, uns ja, mit Kultur zu befassen und eben eine Kulturnation zu sein.
Also ist der Akt des Spielens vielleicht wichtiger als das Spiel selber, auch im Sinne sozusagen einer medialen Kriegsführung, um zu zeigen, dass man sich nicht so beeindrucken lässt von dem, was im Augenblick passiert?
Ja, das denke ich schon, dass es hier auch darum geht, denn die Moral der Menschen zu stärken und eben auch das Signal zu senden. Wir lassen uns hier nicht unterkriegen, wir lassen uns auch nicht vom Krieg dominieren. Es geht ja jetzt auch weiter, zumindest am Wochenende soll jetzt weiterhin gespielt werden. Morgen steht eine ukrainische Oper auf dem Programm, Natalka Poltavka, nach einem Theaterstück von Ivan Kotlarewski, der sehr maßgeblich war für die Entwicklung der ukrainischen Literatursprache. Also auch das ein Zeichen, dann die Aufführung morgen. Und die weiteren Aufführungen dann an den kommenden Wochenenden, die seien auch schon ausverkauft, das Stück morgen. Und auch das kommende Wochenende ist praktisch schon ausverkauft. Und es geht wieder um 14 Uhr los. Und es sind wieder nur 300 Personen um 14 Uhr. Eben deshalb, wenn das Stück unterbrochen wird, wenn es dann eben lange dauert und die Menschen in den Keller müssen, dass sie dann eben trotzdem vor der Sperrstunde, die um 11 Uhr nachts hier ist, dass sie trotzdem vor der Sperrstunde noch nach Hause kommen können.
Florian Kellermann aus Kiew, vielen Dank. Wo heute in der Nationaloper Rossinis Barbier von Sevilla Premiere hatte, ein Zeichen der Unbeugsamkeit vor allen Dingen. Was noch fehlt? Bei Kultur heute sind die Kulturmeldungen. Michael Köhler hat sie.
Der Bayerische Filmpreis wurde gestern Abend verliehen. Auch damit ein Stück Normalität sollte wieder Einzug halten. Dominik Graf erhielt als bester Regisseur den Preis für seine Verfilmung von Erich Kästners Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Damit holte er die Weimarer Republik ins Heute und spiegelt die Zeiten.
Dieser Film war eins meiner tollsten Erlebnisse bisher überhaupt beim Filmemachen. Und dann kriegt man am Ende auch noch einen Preis. Toll. Vielen Dank.
Der Bayerische Filmpreis gestern in München verliehen. Großes Kitschtheater, Lagerfeuer mit viel Krach, deutsche Texte, Mordslärm, Gewaltästhetik und Zuspruch von weltweiten Fans. Was das ist Rammstein. Gestern war Stadion-Tourneestart in Leipzig.
Zickzack schneid das ab. Tick-Tack, Tick-Tack, du wirst alt.
Kultur ist eben nicht nur Streichquartett und Ölmalerei, linksdrehende Joghurt, Kamm und Seife, sondern auch Tätowierungen und Hooliganismus. Musikkritiker Christoph Möller war beim Konzert und sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur:
Rammstein stehen ja für so eine martialische Militärästhetik. Die hat doch aktuell echt einen Beigeschmack, finde ich. Vielleicht sorgt auch dafür die Bühne, weil die erinnert mich irgendwie so an dieses Stahlwerk, dieses Azovstal-Stahlwerk in Mariupol. Ein gigantischer Stahlkoloss, breit wie ein Fußballfeld, ein 40 Meter hoher Turm ist da zu sehen. Und als am Anfang dann da so Rauch aufstieg, so brauner Rauch, tja, da dachte ich, diese Bilder ähneln sich schon stark. Aber das ist natürlich auch Kunst, die Kapital schlägt aus diesen dunklen Kapiteln der Geschichte.
Sagt Musikkritiker Christoph Möller zum Tourneestart, zum Stadionstart von Rammstein. Erst ließ Walter Homolka nach Bekanntwerden von Vorwürfen wegen sexueller Belästigung seine Ämter ruhen, darunter auch als Vizedirektor der School of Jewish Theology. Jetzt hat der Gründer des Abraham Geiger Kollegs in Potsdam sich nach wachsenden Vorwürfen gegen das Institut zur Rabbinerausbildung auch als Gesellschafter zurückgezogen. Die Leo Beck Foundation, die bisher nur einen Teil der Anteile hielt, habe unentgeltlich alle Anteile an der Gesellschaft von Homolka übernommen. Die Stiftung sei seit Freitag alleinige Trägerin des Geiger-Kollegs. Das Brandenburger Wissenschaftsministerium teilt heute mit Kulturministerin Schüler, gehe davon aus, dass die Universität Potsdam die Vorwürfe umfassend und unabhängig aufkläre.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Die Lage in der Ukraine, die Diskussion um Altkanzler Schröder und die Wahlen in Australien sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.